Allegro Energico. Erster Satz aus dem Violinkonzert von Christian Sinding, Henning Kragerüth mit dem Bournemouth Symphony Orchestra und Bjarte Engeset.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Il Yong Kim liest jetzt die vorletzte Folge aus dem Roman Frau Joms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon in der Übersetzung von Jan-Henrik Dirks. Doc Go erzählt aus der Ich-Perspektive von seinen Erfahrungen rund um Frau Joms kleinen Laden und von der Suche nach seiner Identität und seiner Vergangenheit. Wo kommt er her? Wie lautet sein richtiger Name? Warum ist er auf der Straße gelandet? Als eine Mutter mit ihrer Tochter den 24-Stunden-Shop betrifft, trifft es Doc Go wie ein Schlag. Ihm wird bewusst, dass er selbst eine Frau und Tochter hat. Aber wo sind sie und warum hat er sie verloren? Was ist passiert, dass sich sein Leben so gewendet hat?
Am Ende des Jahres wurde meine Kollegin Shihyun von einem anderen 24-Stunden-Laden angeheuert. Es überraschte mich schon, dass eine einfache Hilfskraft von anderer Stelle angeworben wurde. Und als sie mir zum Dank einen Rasierapparat schenkte, war ich ein weiteres Mal überrascht. Da stand ich ratlos mit dem Rasierer in der einen Hand und fuhr mir mit der anderen über meinen neu gewachsenen, kratzigen Kinnbart. Shihyun sagte noch, ich solle mich immer schön rasieren und auch ich wünschte ihr alles Gute. Als Shihyun nicht mehr da war, hatte ich mehr mit meiner anderen Kollegin zu tun, mit Frau Oh Son-suk. Die betrachtet mich bis heute nicht wie einen Menschen. Das Gespür, das man erwirbt, wenn man eine Weile als Obdachloser gelebt hat, verrät einem augenblicklich, was der Blick, mit dem andere Menschen einen betrachten, bedeutet. In den Blicken der meisten Menschen, die mir zu meiner Zeit am Hauptbahnhof begegnet sind, konnte ich eine Mischung aus Mitleid und Verachtung ausmachen, und zwar ungefähr im Verhältnis von 3:7. Darunter waren auch Menschen, die sich ernstlich Sorgen um mich machten. Es gab sogar, schwer zu glauben zwar, Leute, in deren Blick so etwas wie Neid erkennbar war. Bei Son-suk war es ein Verhältnis von exakt 1:9. Also 10% Mitgefühl, 90% Geringschätzung, klar. Aber das hieß nicht, dass sie mir die volle Breitseite gegeben hätte. Außerdem war es jedes Mal beim Schichtwechsel so, dass sie diejenige war, die sich unwohl oder müde fühlte. Zu Beginn des neuen Jahres kam Son-suk zu mir, um sich rundheraus bei mir zu entschuldigen. Sie meinte, es tue ihr leid, dass sie im letzten Jahr so unfreundlich zu mir gewesen sei und schlug vor, dass wir uns in diesem Jahr vertragen sollten. Im Gegenzug versicherte ich ihr, dass die von ihr in der Ladenfritteuse gegartene Hähnchen die besten seien. Daraufhin begann sie sich darüber auszulassen, dass man mit mir viel besser reden könne als mit den männlichen Bewohnern ihres Haushalts und fügte seufzend hinzu, dass ihr Mann und ihr Sohn ihr ganzes Leben lang kommunikationsunfähig bleiben würden. Und bei ihrem kraftlosen Anblick spürte ich ein seltsames Gefühl von Solidarität. Kommunikationsunfähig. Dieses Wort ließ mich plötzlich tief abtauchen. Wer hatte das damals zu mir gesagt, dass ich kommunikationsunfähig sei? Meine Frau? Oder meine Tochter? Dann war sie mit einem Gesichtsausdruck unendlicher Enttäuschung und Ernüchterung, der mir deutlich machte, dass es nichts mehr zu sagen gab, verschwunden. Vielleicht waren es auch beide gewesen. Meine Frau und meine Tochter. Wer es gewesen war, ich konnte es noch immer nicht mit Gewissheit sagen. Ein paar Tage später brach Son-suk, gleich nachdem sie zur Arbeit gekommen war, in Tränen aus. Zwar kam ich sofort in guter Absicht herbeigeeilt, um sie zu trösten, aber was konnte ich schon tun? Das Einzige, was mir einfiel, war, ihr eine Flasche Maisbart-Tee zu reichen, den ich immer trank, wenn der Alkoholdurst mich überkam. Sie nahm einen Schluck und offensichtlich schien es sie ein wenig zu beruhigen, denn nach einer Weile kam sie wieder zu Atem. Und dann begann sie, ihrem Frust Luft zu machen und eine Kanonade von Unmutsäußerungen über ihren Sohn abzufeuern. Wie ich ihren Äußerungen entnahm, war die Beziehung zu ihm vollkommen zerrüttet und offenbar war er sein Leben, das so gründlich entgleist war, inzwischen Selbstleid. Aber ein entgleistes Leben wieder auf die Spur zu bringen, war schwierig. Und selbst wenn es ihm gelungen wäre, dies war keine Welt, in der jeder, der sich auf dem rechten Gleis befand, notwendigerweise auch unversehrt am Zielbahnhof angekommen wäre. Großartige Tipps konnte ich ihr keine geben. Deshalb hörte ich einfach nur zu. Wie einsam musste sie mit all ihren Sorgen sein, wenn ich derjenige war, dem sie ihr Herz ausschüttete? Ich versuchte mir, ihre Lage vorzustellen. In jemandes Haut schlüpfen. Ein Ausdruck, dessen Bedeutung ich erst begriffen habe, nachdem mein eigenes Leben komplett entgleist war. Mein Leben war im Wesentlichen eine Einbahnstraße gewesen. Überall standen Leute herum, die mir zuhörten, wenn ich etwas sagte. Meine eigenen Gefühle waren immer wichtiger als die der anderen. Und wenn mir jemand nicht passte, wurde er abserviert. Fertig. In meiner Familie war es wahrscheinlich nicht anders. Als ich mit meinen Gedanken bis hier gekommen war, wurde die Frage, die ich mir schon lange gestellt hatte, endlich beantwortet. Es war meine Tochter gewesen, die gesagt hatte, ich sei kommunikationsunfähig. Ich versuchte, mich an ihr Gesicht zu erinnern und unterdrückte meine Tränen. Obwohl ich kommunikationsunfähig war und nur in meine eigene Richtung denken konnte, hatte meine Frau mich akzeptiert. Sehr lange. Ich hatte gedacht, sie würde meinen Ansichten zustimmen, aber das hatte sie nicht getan. Sie hatte mich nur bereitwillig ausgehalten. Meine Tochter aber war anders gewesen. Sie war anders als meine Frau, aber auch anders als ich. Genauso wie sich Sonsuk nun darüber beklagte, wie denn ihr eigener Sohn, den sie doch selbst geboren hatte, so anders sein konnte als sie, so war auch meine Tochter ganz anders gewesen als ich. Wir waren vom Geschlecht her verschieden, hatten eine unterschiedliche Art zu denken, gehörten verschiedenen Generationen an, hatten einen unterschiedlichen Geschmack und unterschiedliche Vorlieben. Meine Tochter interessierte sich nicht für die Schule und aß kein Fleisch. Sie war in jeder Hinsicht ein Pflanzenfresser, eine denkbar ungünstige Voraussetzung, wenn man im Dschungel der koreanischen Gesellschaft überleben will, und so musste sie sich nicht selten meine Kritik gefallen lassen. Als sie noch jünger gewesen war, hatte sie, wenn ich mit ihr schimpfte, wenigstens noch so getan, als würde sie zuhören. Aber als sie älter wurde und in die Pubertät kam, begann sie zu rebellieren. Für mich war das nicht akzeptabel. Meine Frau jedoch stellte sich schützend vor sie. Damals hatte ich gedacht, das Verhalten meiner Frau sei dafür verantwortlich, dass zwischen meiner Tochter und mir keine Kommunikation mehr möglich war. Aber jetzt weiß ich, dass es nicht so war. Ich war derjenige, der dafür gesorgt hatte, dass zwischen meiner Tochter und mir eine Schutzwand nötig geworden war. Und ich war es gewesen, der die Gelegenheit zur Versöhnung, die meine Frau mühevoll in die Wege geleitet hatte, mit Füßen trat. Ich behandelte meine Tochter wie eine eingebildete Göre, und sie behandelte mich wie Luft. Das war der Anfang vom Ende. Dass unsere Familie sich auflöste, dass mein Leben ins Unglück stürzte, dass ich meine Frau und meine Tochter verlieren musste, all das war meiner Gleichgültigkeit und meiner Überheblichkeit geschuldet. Erst als es mir, nachdem ich inmitten von Schmerzen mein Gedächtnis verloren hatte, mit Mühe gelungen war, meine Augen zu öffnen und die Welt in den Blick zu nehmen, lernte ich, Dinge aus der Perspektive der anderen zu sehen, einen mitfühlenden Blick zu entwickeln und mich der Seele anderer Menschen zu nähern. Nun aber war niemand mehr bei mir. Und um jemanden zu finden, mit dem ich hätte reden können, schien es schon zu spät zu sein. Und doch durfte ich mich nicht hängen lassen. In diesem Augenblick ging es darum, Sonsuk zu helfen, die sich direkt vor meinen Augen die Tränen aus dem Gesicht wischte und in das tiefe Loch zu fallen drohte, in das auch ich gefallen war. Ich hatte am eigenen Leibe den gleichen Schmerz gespürt, war in der gleichen Traurigkeit versunken. Irgendetwas musste ich ihr jetzt raten. Da fiel mir ein, was Jamong mir einmal gesagt hatte. Ich reichte ihr eine Packung Samgap-Gimbap und ich sagte ihr, sie solle ihn ihrem Sohn geben und einen Brief dazulegen und ihrem Sohn zuhören, so wie ich in diesem Moment ihr zuhörte. Sie nickte und ich fühlte Scham und innere Pein, weil ich selber weder einen Brief schreiben noch richtig hatte zuhören können. Nachdem die Feiertage zum Mondneujahr vorüber waren, begann das aus China stammende Virus immer schlimmer zu grassieren. Mancherorts kam es zu massenhafter Ansteckung und Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel waren ausverkauft. Die Chefin kam in den Laden, gab mir ein paar Masken und trug mir auf, Sonntag auszurichten, dass auch sie während der Arbeit unbedingt eine Maske tragen solle. Die Chefin erklärte, sie habe aufgrund ihrer eigenen Lungenschwäche für Tage mit hohen Feinstaubwerten vorsorglich einen reichlichen Vorrat an Masken angelegt. Am nächsten Tag mahnte die Chefin noch größere Vorsicht an und verteilte dünne Latexhandschuhe. In dem Augenblick, als ich die Handschuhe überstreifte, durchzuckte es mich wie ein Blitzschlag. Während ich das Gefühl an meinen Händen spürte, drückte ich Desinfektionsmittel auf die Handschuhe und rieb meine Hände aneinander. Ich hielt die Handschuhe an mein Gesicht und atmete den Geruch des Desinfektionsmittels ein. Obwohl ein Kunde im Laden war, verließ ich die Kasse und lief eilig zur Spiegelwand am Ende des Ladens. Ich betrachtete mein Gesicht mit der übergezogenen Maske. Die V-förmigen Augenbrauen und die kleinen Augen unter meinem Kurzhaarschnitt passten perfekt mit der Maske zusammen. All diese Dinge zeigten mir meine Vergangenheit. Das maskierte Gesicht, der alkoholische Geruch des Handdesinfektionsmittels, die vertraute Beschaffenheit und das natürliche Gefühl der Latexhandschuhe, all das rief mir mein früheres Ich ins Gedächtnis zurück. Ich war Arzt gewesen. Ich hatte das Gefühl, auf der Stelle eine Operation durchführen zu können, wenn ich nur einen weißen Kittel übergeworfen und ein Skalpell zur Hand gehabt hätte. Der OP-Geruch nach Blut und Desinfektionsmitteln kroch mir in die Nase und das Summen der medizinischen Geräte klang wie Hintergrundmusik in meinen Ohren. Ich verließ den Operationssaal, öffnete die Ladentür und trat nach draußen. Ich nahm die Maske ab und atmete durch. Tief und heftig, stoßweise, unablässig, wie eine Pumpe, damit mein Gedächtnis nicht wieder in sich zusammenfiel. Tagelang verbrachte ich damit, all die Erinnerungen, die in mir hochkamen, festzuhalten, auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Es fühlte sich an, als würde ich die Falten meiner Gehirnrinde kitzeln. Je mehr ich mich selbst kennenlernte, desto mehr Schmerz, Angst und unerklärliche Widerstände spürte ich in mir aufsteigen, aber ich hörte nicht auf. Eines Tages kam ein Kunde in den Laden, der 4 Dosen Bier haben, aber mit der Begründung, er sei der Sohn der Chefin, nicht dafür bezahlen wollte. Seine äußere Ähnlichkeit mit der Chefin, er hatte die gleichen Augen und die gleiche Nase, verriet mir, dass er die Wahrheit sagte, aber so einfach gehen lassen konnte ich ihn nicht. Das war zum einen das Beste, was ich als Ladenangestellter tun konnte, zum anderen wollte ich diesem Kerl, der darauf aus war, sich den Laden unter den Nagel zu reißen, ohne auch nur ein einziges Mal hier mitgeholfen zu haben, zeigen, dass er hier keine Vorrechte besaß. Nachdem er mit roten Ohren und nach Luft schnappend verschwunden war, tauchte er eine Stunde später wieder auf. Ich war gerade dabei, die Waren ins Regal zu räumen, da kam er auf mich zu, pustete mir seine Fahne ins Gesicht und hielt mir sein Handy hin. Aus dem Display lächelten mir er und die Chefin zusammen entgegen. Ob das als Beweis genüge? Dann erkundigte er sich danach, wie gut sich das Bier denn so verkaufe, und ich antwortete wahrheitsgemäß. Er widersprach so gut er konnte, schnappte sich sein Bier und ging. In diesem Moment überlagerte sich das klägliche Bild, das er abgab, mit dem meines Bruders. Ich hatte einen älteren Bruder. Er war eine erbärmliche Person. Wir waren beide nicht dumm, aber ich nutzte meine Intelligenz zum Lernen und er nutzte sie für allen möglichen Schwindel und Trickserei. Er lebte schon früh davon, Leute zu täuschen. Und als ich begann, Medizin zu studieren, fing er an, sich verächtlich über mich und das angebliche Einkommen von Ärzten zu äußern. Dann verschwand er. Und ich hörte erst ein paar Jahre später wieder von ihm. Wahrscheinlich hatte er eine Zeit lang im Gefängnis gesessen. Das letzte Mal, dass ich meinen Bruder traf, war, als er in das Krankenhaus kam, in dem ich als Assistenzarzt arbeitete. Er stellte sich drohend vor mich hin und forderte Geld. Da sagte ich ihm, dass es im Krankenhaus alle möglichen Sorten tödlicher Werkzeuge gebe, Skalpelle, Scheren, Gifte und dergleichen, dass ein Arzt damit Menschen retten, aber auch töten könne und dass es ganz selbstverständlich sei, hier Blut zu sehen. Danach verlor ich ihn aus den Augen und aus dem Gedächtnis. Doch nun, da mein Gedächtnis allmählich zurückkehrte, wurde ich durch den Sohn der Chefin an meinen Bruder erinnert. Zuerst kam mir sein Gesicht in den Sinn. Und bald darauf folgte, wie der Stängel einer Süßkartoffel, der Rest der Familie. Meine Mutter, die meinem Bruder und mir unseren brillanten Verstand geschenkt hatte, war schon früh von zu Hause weggegangen und hatte unseren unfähigen Vater und uns zurückgelassen. Wir Kinder, beide noch Grundschüler, kamen bei unserer Großmutter väterlicherseits unter. Mein Vater, der auf dem Bau arbeitete, brachte kaum je ein Wort über die Lippen. Er war ein gestörter Mann, der einem manchmal eine Ohrfeige gab und manchmal etwas zu essen kaufte, ansonsten aber nicht einmal sein eigenes Leben in den Griff bekam. Trotzdem erwartete er von mir, während ich heranwuchs, dass ich immer fleißig lernte, schickte mich im Gegensatz zu meinem Bruder auf einem Hagwon und gab mir manchmal Taschengeld. Aber ich kam mehr nach meiner Mutter. Und nachdem ich Medizin studiert hatte, zog ich von zu Hause aus und wurde unabhängig, genauso wie sie es getan hatte. Ich verdiente Geld mit Nachhilfeunterricht, rackerte mich im Studium ab und versuchte mein altes Zuhause, meinen Vater und meinen Bruder zu vergessen. Ich wollte Arzt werden und andere Luft atmen. Ich wollte eine Frau aus gutem Hause kennenlernen und eine eigene Familie gründen. Und ich glaube, ich hätte es beinahe geschafft. Aber dann begannen die Erinnerungen, mich wie Albträume zu verfolgen, und ich war ihnen hilflos ausgeliefert. Die Lage wurde immer chaotischer und die Menschen standen in den Apotheken Schlange, um Masken zu kaufen. Medizinisches Personal aus dem ganzen Land wurde nach Daegu entsandt, wo sich viele Menschen infiziert hatten. Die Welt wurde durch die Covid-19-Pandemie auf den Kopf gestellt und ich lief die ganze Zeit mit Maske herum. Etwas veränderte sich. Die Welt veränderte sich und ich mich auch. Im Fernsehen lief eine traurige Geschichte über eine italienische Familie, die einem Angehörigen, der an Covid-19 erkrankt war und nun im Sterben lag, in seinen letzten Tagen nicht mehr beistehen konnte. Als wäre auch mein Kopf von einem ansteckenden Virus befallen worden, kreiste dort unentwegt nur ein einziger Gedanke. Meine Erinnerungen schienen mir zuzurufen, dass es an der Zeit sei, das richtige Leben zu wählen. Es war seltsam. Mitten im ringsum grassierenden Sterben sah ich das Leben. Dieses Leben musste ich nun suchen gehen, auch wenn es das Letzte wäre, das ich tat. Ich stellte meine Identität wieder her, ich belebte meine gelöschte Sozialversicherungsnummer, fand meinen Benutzernamen und mein Passwort und öffnete meinen Zugang zur digitalen Welt. Hatte ich das erwartet? In der Cloud gab es Aufzeichnungen von mir über mich und über den Fall, und dass ich nun dessen Bedeutung in Erfahrung zu bringen hatte, war für mich so selbstverständlich, als folgte ich einem Navigationssystem, das bereits in mir einprogrammiert war. Ich tat, was ich tun musste. Ich sprach mit meiner Chefin. Schweigend hörte sie zu, als ich ihr diese sehr persönlichen Gründe für meine Kündigung darlegte, und sie verstand mich und sei es auch nur, weil ihre Fragen beantwortet wurden. Sie verstand, dass ein 24-Stunden-Laden ein Ort ist, wo Menschen kommen und gehen. Ein Ort, den Kunden und Angestellte ausnahmslos wieder verlassen, wenn sie sich eine Weile dort aufgehalten haben. Eine Art Tankstelle, an der Menschen Waren oder Geld auftanken und dann wieder gehen. An dieser Tankstelle habe ich nicht nur getankt, sondern gleich das ganze Auto repariert. Und wenn das Auto repariert ist, muss man sich wieder auf den Weg machen und weiterfahren. Das schien sie mir sagen zu wollen. Als ich das Krankenhaus betrat, sah ich nicht viele bekannte Gesichter. Weil der Direktor die Mitarbeiter wie entbehrliches medizinisches Material behandelte, blieb niemand lange hier. Kaum befand ich mich in der vertrauten Umgebung meines alten Arbeitsplatzes, spürte ich, wie mein altes Ich zurückkehrte. Der Frau an der Rezeption, die mich fragte, was ich wolle, gab ich eine unwirsche Antwort und ging direkt zum Büro des Direktors. Der Direktor war unverändert. Als er mich nun wieder sah, nach 4 Jahren, zuckte er nicht mit der Wimper und fragte mich, ob ich wieder hier arbeiten wolle. Ich erwiderte, dass mir unklar sei, wie ich denn in einem Krankenhaus arbeiten könne, das bald nicht mehr existieren würde. Seine Antwort darauf war, dass ich sicher viel durchgemacht hätte und gern eine dumme Entscheidung treffen könne, wenn ich alles noch viel schlimmer machen wolle. Du warst ja sicher dankbar, dass ich damals von mir aus verschwunden bin, aber du solltest wissen, dass ich alles über dich und die Klinik bekannt machen werde.
Und wieso? Bekommst du Straferlass, wenn du petzen gehst?
Für dich sind andere Menschen nichts als Sachen, die man einfach so wegwerfen kann. Wenn sie Geld bringen, sind sie Sachen und wenn sie kein Geld bringen, sind sie Müll.
Das war doch immer genau dein Stil. Deswegen habe ich dich doch hier eingestellt.
Aber so sind die Menschen nicht. Die Menschen sind miteinander verbunden. Die kann man nicht einfach auseinanderreißen und mit ihnen machen, was man will.
Der Direktor setzte ein boshaftes Grinsen auf und beugte seinen Oberkörper zu mir herüber.
Bist ja ein ganz ernsthafter.
Dann sage ich dir jetzt auch mal was ganz im Ernst. Ich habe nach dir suchen lassen, als du verschwunden warst. Ich habe da ein paar Freunde, die können das richtig gut. Aber die haben dich nicht gefunden.
Deshalb haben sie auch das Geld nicht bekommen.
Dann sage ich ihnen wenigstens jetzt, dass du da draußen herumschlenderst. Wenn ich denen dann den Restbetrag plus Zinsen verspreche, bringen die dich in einer neuen Verpackung zu mir zurück und ich übernehme dann die letzte OP.
Ich lachte. Meine Mundwinkel zogen sich nach oben, meine Wangenknochen fingen an zu zittern und ich lachte aus vollem Hals. Der Direktor starrte mich an und versuchte einzuschätzen, ob ich verrückt geworden sei oder etwas Übles im Schilde führe, und weil er mir so lächerlich erschien, lachte ich umso lauter. Ein Schurke erträgt, wie es scheint, kein Lachen. Sein Gesicht verzerrte sich.
»Ich bringe dich um! Eigenhändig! Du bekommst deine Abreibung!«
»Ich bin schon einmal gestorben. Ob ich nun noch einmal sterbe, es macht keinen Unterschied.« Außerdem habe ich schon was durchsickern lassen. Es gibt jede Menge Fernsehsendungen, die auf sowas scharf sind. Das restliche Geld solltest du dir lieber für deinen Rechtsanwalt aufsparen.
Du Mistkerl, du willst also Geld von mir, obwohl du denen schon was geliefert hast. Dann hängst du aber selbst ganz schön mit drin im Schlamassel. Idiotisch.
Ich sag dir doch, ich bin schon einmal gestorben.
Hör auf, hier den Dicken zu markieren und sag mir einfach, was du willst. Willst du wieder hier arbeiten? Lässt sich machen. Oder willst du Geld?
Was ich will, ist das hier.
Ich hob meine linke Hand. Die Hand mit dem Latexhandschuh, den ich übergezogen hatte, als ich die Klinik betrat. Der Direktor streckte seinen Kopf vor und sah mich fragend an. Ich ballte meine linke Faust, schnappte mir mit der rechten seinen Kragen und schlug ihm ins Gesicht. Mit voller Wucht. Ohne dass er die Chance gehabt hätte, sich zu wehren. Ächzen. Sein Kopf schepperte. Dann prallte er zurück und ich schlug noch einmal zu. Ich löste meinen Griff, sein Kopf fiel zurück und er sackte in seinem Stuhl zusammen. Ich ließ ihn mit seinen Schmerzen dort im Raum zurück und ging hinaus.
Es war sein 3. Tag. Herr Guac mühte sich an der Kasse mit einer Rechnung für 2 Kundinnen, bei denen es sich um Mutter und Tochter zu handeln schien. Schuldbewusst, dass es so lange gedauert hatte, sagte er mit lauter Stimme, »Einen schönen Tag noch!«
Das Mädchen schon auf dem Weg zur Tür drehte sich um, neigte den Kopf und sagte höflich,
»Auf Wiedersehen!«
Er schmunzelte. Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, schaute er etwas verlegen rein.
»Bei der gemischten Abrechnung komme ich immer noch durcheinander. Tut mir leid, dass sich die Dienstübergabe so lange hinzieht, nur weil ich ein so schwerfälliger alter Mann bin.«
Aber nicht doch. Nur weil er bereit gewesen war, den Nachtdienst zu übernehmen, konnte ich meine Arbeit hier im Laden beenden. Und nur dank des Zettels, den er mir heute gegeben hatte, konnte ich von hier aufbrechen.
Mit dem Smartphone, das ich heute gekauft hatte, klickte ich auf YouTube und fand Shihyuns Kanal. Always alles easy. So läuft der Laden rund um die Uhr, der gerade mit einem neuen Video aktualisiert worden war. Ich klickte auf gemischte Abrechnungen, kein Problem, und reichte Herrn Guak mein Handy. Einen Moment später nahm er das Barcode-Lesegerät in die Hand und folgte eifrig Shihyuns Erklärungen. Als die Morgendämmerung anbrach, setzte ich mich zu ihm an die Bar am Ende des Ladens, um mit ihm einen Becher Instant-Nudeln zu essen. Ihm schien nach Reden zumute zu sein, und so plauderten wir über dies und das. Er sagte, dass die Chefin einen netten Eindruck mache und die nächtliche Arbeit in einem 24-Stunden-Laden besser sei als die eines Hauswarts, die ja immer gleich sei, und dann kicherte er und fragte mich, ob ich mich daran erinnere, wie Gang, der Sohn der Chefin, bei seinem Anblick gestern ausgeflippt sei. Und auch ich konnte nicht anders, als die Stäbchen sinken zu lassen und eine ganze Weile mitzulachen. Als der Sohn der Chefin, Herrn Quack, den er geschickt hatte, um mich loszuwerden, im Laden arbeiten sah, stand er da, als hätte er ein Gespenst gesehen. Dann donnerte er los, was Quack denn einfiele, das Geschäft anderer Leute durcheinander zu bringen. Aber der Angesprochene antwortete ruhig, dass man in Südkorea seinen Arbeitsplatz immerhin frei wählen dürfe und dass er, indem er Herrn Dokko geholfen habe, die Arbeit im Laden zu beenden, schließlich getan habe, was von ihm verlangt worden sei. Der Sohn der Chefin verlor die Beherrschung und brüllte, dass er das Geschäft auf der Stelle verkaufen werde. Herr Quack entgegnete, dass er der Chefin helfen werde, den Laden zu retten. Daraufhin begann der Sohn der Chefin auf- und abzuspringen und ein Riesentheater zu machen. Schließlich beschloss ich einzuschreiten und erklärte, dass es nur 5 Minuten bis zur nächsten Polizeiwache seien, dass er aber, sofern er sich den Weg dorthin und die Schmach im Laden seiner eigenen Mutter angezeigt worden zu sein, ersparen wolle, sich jetzt gerne von uns verabschieden dürfe. An Quack gerichtet brüllte er noch, dass man niemandem auf der Welt trauen könne und schlug die Tür hinter sich zu. Jetzt, wo ich weiß, dass man niemanden auf der Welt trauen kann, werde ich sicher seltener betrogen, sagte Herr Quack mit gelangweiltem Gesicht. Gestern hat sich die Chefin bei mir beklagt und gemeint, dass das mit der Brauerei, die ihr Sohn kaufen wollte, ein großer Schwindel gewesen sei. Er hatte ja darauf bestanden, den Lebensmittelladen zu verkaufen und das Geld in die Brauerei zu stecken. Aber dann ist die Chefin dem Betrug auf die Schliche gekommen und da war natürlich die Hölle los. Als ich Quack die Sache erzählte, kicherte er. Deshalb hat er seine Wut also an mir ausgelassen. Die Chefin hat eine Menge Ärger mit ihrem Sohn. Sie kennen ihn ja schon länger, also achten Sie ein bisschen auf ihn. Natürlich. Der wird 1 oder 2 Monate lang eingeschnappt sein und dann ganz beiläufig bei mir anrufen, um mich zum Abendessen einzuladen. Herr Guak sah aus dem Fenster in die aufgehende Sonne. In der Ferne kündigte die Silhouette des Namsan Towers den Beginn eines neuen Tages an. Eine Weile betrachtete er so den Fernsehturm, reglos, wie in Gedanken versunken. Ich aß den Rest meiner Nudeln auf und räumte die Sachen weg. Dann sah er mich wieder an und fragte, »Hast du Familie?« Seine Augen waren wehmütig. Ich nickte. Er sagte, »Ich habe mich meiner Familie gegenüber mein ganzes Leben lang unmöglich verhalten. Und ich bereue es. Selbst wenn ich sie irgendwann wieder treffen würde, wie sollte ich mich ihnen gegenüber verhalten?« Ich überlegte, denn diese Frage stellte ich mir selbst auch und wahrscheinlich fiel mir nun deshalb die Antwort so schwer. Ohne etwas zu sagen, saß ich mit bitterer Miene da, woraufhin er entschuldigend abwinkte, sich wieder seinen Bechernudeln widmete und woanders hinschaute.
Il Yong Kim hat hier gelesen, die 8. Folge aus Kim Ho-yons Roman Frau Yoms kleiner Laden der großen Hoffnung, übersetzt von Jan-Henrik Dirks. Die 4. Folge dann hier morgen. NDR Kultur.
Thank you. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Der tätliche Angriff auf Berliner Wirtschaftssenatorin Giffey hat Bestürzung und Fassungslosigkeit ausgelöst. Die SPD-Politikerin war gestern bei einem Besuch in einer Bibliothek im Stadtteil Rudow von einem Unbekannten attackiert und leicht verletzt worden. Jan Menzel in Berlin hat die ersten Reaktionen auf den Vorfall.
Die Gewerkschaft der Polizei reagierte prompt. Man wünsche der Senatorin alles Gute und hoffe, dass der hinterhältige Angriff keine bleibenden Spuren hinterlasse. Zugleich beklagte die GdP, dass Attacken auf Mandatsträger zugenommen hätten. Auch Ehrenamtler, Polizisten und Feuerwehrleute seien immer häufiger Gewalt ausgesetzt. Erforderlich seien daher höhere Strafen sowie eine personelle und technische Stärkung von Polizei und Justiz. Innensenatorin Spranger schrieb auf der Plattform X, die Innenminister von Bund und Ländern seien sich einig, dass alles unternommen werden müsse, um Politiker zu schützen. Auch die Demokratie sei in Gefahr, so die Innensenatorin, wenn Hetze und Falschinformationen um sich griffen.
Auch in Dresden hat sich gestern ein